Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Die meisten Wissenschaftler, die bisher was dazu gesagt haben, die halten überhaupt nichts davon. Die verurteilen das sogar, was He Jiankou da gemacht hat. He Jiankou ist ein chinesischer Forscher und der hat das Erbgut von Zwillingen verändert, behauptet er zumindest. Es gibt jetzt keine unabhängige Quelle bisher, die das bestätigt. Diese Nachricht ist jetzt in der Welt und es hat sich direkt daran angeschlossen, eine Ethikdiskussion. Also darf man das? Ist das moralisch, ethisch in Ordnung oder geht das eigentlich gar nicht? Andreas Lob-Hüdepohl, der ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und der hat eine ganz klare Meinung dazu.
Zwar mag das Ziel, die Verhütung eines schweren Erkrankungsrisikos, in diesem Fall die HIV, sinnvoll oder vielleicht sogar geboten sein, die Mittel, die er zum Einsatz gebracht hatte, sind allerdings aus meiner Perspektive völlig inakzeptabel.
Und warum das für Lob-Hüdepohl so inakzeptabel ist und für ihn nicht in Ordnung geht, das wird er ausführlich erklären. Und zwar im frischen Podcast vom Update heute am Dienstag, den 27. November. Es kann selbstverständlich nur einen Titan geben. Also, das denkt Olli Kahn zumindest von sich selbst. Olli Kahn, der Titan, ist ja sein Spitzname. Und um diesen Namen gibt es eben Ärger. Denn ein Torwarthandschuhhersteller nennt sich auch so. Und das findet Olli Kahn, ja, eher gar nicht gut. Nur Titan ist eben ein Spitzname. Und da wird die Sache an dem Punkt wahrscheinlich nicht so einfach für Olli Kahn. So schätzt das der Medienrechtsanwalt Stefan Dirk sein.
Da müsste man schon fragen, wird denn eigentlich der Herr Kahn durch die Benutzung der Marke Titan mit einer 1 drin so betroffen, dass man vielleicht den Eindruck gewinnt, die Handschuhe würden von ihm hergestellt oder hätten mit seiner Person irgendwas zu tun.
Und diese ganze Sache ist auch heute tatsächlich entschieden worden. Allerdings nicht so, wie ihr denkt, wie das Ganze ausgegangen ist, das erfahrt ihr natürlich bei uns. Außerdem noch ein Thema Kondome. Die gibt es nämlich in Frankreich ab 10. Dezember auf Rezept und damit umsonst. Genau. Das ist eine Aktion der französischen Gesundheitsministerin und diese hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Es geht dabei nämlich um AIDS-Prävention. Alle Infos, die ihr dazu braucht, bekommt ihr in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wollte Sergej W. die Fußballmannschaft von Borussia Dortmund töten oder nicht? Das war die zentrale Frage im Prozess um den Bombenanschlag auf den BVB vor gut anderthalb Jahren. Heute hat das Landgericht Dortmund geurteilt, ja. Ein bedingter Tötungsvorsatz war vorhanden. Der Angeklagte muss für 14 Jahre ins Gefängnis. Katharina Hopp aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was heißt das denn eigentlich, bedingter Tötungsvorsatz?
Ja, das heißt, dass der Angeklagte zumindest in Kauf genommen hat, dass die Spieler und ihre Begleiter ums Leben kommen. Er selbst hatte ja gestanden, dass er 3 Sprengsätze gebaut und sie auch gezündet hat, als der Bus daran vorbeigefahren ist. Aber er hat gesagt, er wollte damit nur allen einen riesen Schrecken einjagen, damit die Aktie vom BVB abstürzt. Er habe die Bomben so gebaut, dass niemand dadurch stirbt.
Ja, aber genau das haben ihm ja die Richter nicht geglaubt, ne?
Ja, was heißt geglaubt? Also sie haben die objektiven Indizien mit dieser Aussage verglichen und dann sind sie zu dem Schluss gekommen, dass dieser Anschlag ein Mordversuch war, bei dem 29 Menschen durchaus hätten sterben können. Die 28 im Bus und der Polizist, der auf seinem Motorrad vorgefahren ist.
Und dieser Polizist, der ist auch richtig heftig verletzt worden. Der hat ein Knalltrauma und der kann auch nicht mehr arbeiten. Ne?
Genau. Und im Bus wurde ja auch ein Spieler verletzt. Aber dass nicht noch viel mehr passiert ist, das war laut Gutachten purer Zufall. Ja, und da sind wir bei diesen objektiven Indizien. Der Vorsitzende Richter sagt, dass diese selbstgebauten Bomben, in denen ja auch noch Metallstifte drin waren, dass die unberechenbar waren. Deshalb sagt er auch, der Angeklagte hat den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen. Außerdem wird dem Angeklagten angelastet, dass er die Tat lange geplant hat und dass er aus Habgier gehandelt hat. Er wollte mit dem Absturz der Aktie ordentlich Gewinn machen an der Börse, hat er zugegeben und das gilt auch als erwiesen. Und er hat nach der Tat noch eine falsche Spur gelegt mit Bekennerschreiben, in denen es nach einem Anschlag von islamistischen Terroristen aussehen sollte.
Die Staatsanwaltschaft hatte ja schon eine wesentlich längere Strafe gefordert, nämlich lebenslänglich.
Genau, da ist das Gericht ja deutlich drunter geblieben. Da hat das Geständnis definitiv eine Rolle gespielt. Aber auf die ganz ausführliche schriftliche Begründung müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Die Verteidigung ist auf jeden Fall sehr erleichtert, dass es nicht lebenslänglich geworden ist. Das Urteil ist übrigens noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten, also Anklage und Verteidigung, können sich jetzt noch eine Woche lang überlegen, ob sie in Revision gehen.
Was sagt der BVB zu dem Urteil?
Nichts. Also klar, der Anwalt sagt, dass es gut ist, dass es jetzt einen Schuldspruch gibt, aber sonst gibt es wirklich keine Statements. Der BVB spielt morgen in der Champions League und auf der PK dazu, da gab es natürlich Fragen zu dem Urteil, aber da hat der Mediendirektor Sascha Flicke nur das hier gesagt.
Das Thema war intern ohnehin seit langer Zeit besprochen und aufgearbeitet. Wir beschäftigen uns wirklich nur noch mit dem Sport und schauen nach vorne und werden das an dieser Stelle auch nicht einordnen.
Ja, von den Spielern ist mir jetzt auch kein Tweet oder Ähnliches über den Weg gelaufen. Es ist bekannt, dass einige von ihnen nach dem Anschlag psychologische Hilfe in Anspruch genommen haben. Manche sind wohl bis heute in Behandlung. Also das war schon sehr krass für alle Beteiligten. Und vielleicht ist das Urteil ja für den einen oder anderen tatsächlich sowas wie ein Schlussstrich.
Der Mann, der durch einen Bombenanschlag die Aktie von Borussia Dortmund zum Absturz bringen und damit viel Geld verdienen wollte, ist wegen versuchten Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Katharina Hopp mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist schon unheimlich, wenn das alles so stimmt. Angeblich sind im November in China ja genetisch veränderte Zwillinge geboren worden. Zumindest behauptet das der chinesische Forscher Jiang Qiuhe. Der hat nämlich das Erbgut so verändert, dass die Kinder resistent sind, beziehungsweise einer der Zwillinge, und zwar gegen das HIV-Virus. Seit gestern ist die Nachricht raus und seit gestern wird eben heftig darüber gestritten und diskutiert, ist diese Genmanipulation moralisch in Ordnung? Hat dieser Forscher vielleicht völlig unverantwortlich gehandelt? Oder ist das, was er getan hat, doch eigentlich okay? Wir haben uns dazu auch noch mal eine Einschätzung geholt. Und zwar von Andreas Lob-Hüdepohl. Der ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte erst mal von ihm wissen, warum denn eigentlich dieser chinesische Arzt, dieser Forscher, so heftig kritisiert wird.
Aus vielen Gründen. Zwar mag das Ziel, die Verhütung eines schweren Erkrankungsrisikos, in diesem Fall die HIV, sinnvoll oder vielleicht sogar geboten sein, die Mittel, die er zum Einsatz gebracht hatte, sind allerdings aus meiner Perspektive völlig inakzeptabel, nämlich die Technik des Genom-Editings in diesem Kontext ist noch völlig unausgereift. Wir wissen nicht, welche Nebeneffekte es zeitigt. Wir wissen nicht, wie die veränderten Keimbahnen interagieren mit der Umwelt. Das nennt man epigenetische Phänomene. Wir wissen nicht, was langfristig an Änderungen eintritt, wenn die geborenen Mädchen älter werden. Denn, und das ist der entscheidende Punkt, er hat experimentiert an Menschen. Nicht nur an menschlichen Embryonen, die ja auch Menschen sind bekanntlich, sondern vor allen Dingen an Menschen, die nun unter uns aufwachsen. Und das ist nach meinem Dafürhalten völlig inakzeptabel, selbst wenn es um einen guten Zweck geht.
Ja, aber das ist eben genau die Sache. Also ich meine generell, dass man Menschen gegen eine unheilbare Krankheit wie AIDS eben zum Beispiel immun macht, das sagen Sie auch, an sich ist keine schlechte Sache.
Keine schlechte Sache, natürlich nicht. Aber erstens ist die Frage, gibt es nicht erheblich risikoärmere Therapien? Man kann mit Medikamenten die Fertilität verändern. Man kann durch die Präimplantationsdiagnostik risikobelastete Embryonen herausnehmen. Das gilt jetzt nicht für HIV, aber für andere Fallkonstellationen, etwa die Mukoviszidose, die eine monogenetische Erkrankung ist. Also es gibt durchaus noch Alternativen, die deutlich risikoärmer sind als dieses Genom-Editing. Und eine Voraussetzung muss immer gegeben sein, dass die Keimbahninterventionen von denen, deren Keimbahn hinterher verändert wurde, auch gut geheißen werden kann.
Das Letzte, was Sie gesagt haben, was heißt das genau? Das ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, glaube ich.
Das heißt, wenn ich die Keimbahn verändere, dann ändere ich die genetische Disposition eines anderen Menschen, der sich derzeit nicht dagegen wehren kann. Der kann das gut finden, der kann das schlecht finden. Und eine Keimbahnintervention ist nach ethischen Grundüberzeugungen nur dann legitim, wenn ich unterstellen kann, dass derjenige, der verändert wird, auch Ja sagen könnte zu dieser Veränderung. Sagen, Gott sei Dank habt ihr das gemacht, Gott sei Dank habt ihr dieses Krankheitsrisiko tatsächlich minimiert.
Muss ich Sie noch mal kurz unterbrechen? Die Keimbahn ist im Endeffekt das, womit wir uns fortpflanzen.
Exakt. Die Keimbahn ist die genetische Disposition all unseren Lebens. Wir sind nicht nur Resultat unserer genetischen Disposition. Die Entwicklung nimmt einen vielfältigen interaktiven Verlauf mit epigenetischen Einflüssen. Und später sind wir ja nicht nur unsere Gene, sondern wir sind natürlich auch Sozialisation und dergleichen. Aber die Gene sind die Grunddisposition unserer Entwicklung. Und wenn sich da etwas fundamental ändert, können wir diese Grunddisposition im Nachhinein ja nicht mehr ändern. Mhm. Und damit sind wir, wenn man so will, Gefangene unserer genetischen Disposition. Bislang sind wir das genauso, aber da hat man gesagt, das ist die Lotterie des Lebens. Nun ist die Möglichkeit gegeben, dass ich in diese Lotterie des Lebens manipulativ von außen eingreife. Das ist für sich genommen nicht schlecht, aber muss eben halt genau verantwortet sein, ob die Manipulationen auch im Interesse derer sind, die manipuliert werden. Und das ist der entscheidende Punkt bei dieser Frage von Gentherapien, ob das zustimmungsfähig ist von denen, die betroffen sind. Und das kann man bei schweren Erkrankungen vermuten, da ist das vielleicht sogar geboten, aber bei vielen anderen Fragen kann man das eben halt nicht unterstellen. Und deshalb würden wir als Eltern, wenn wir ein solches Kind nach unseren Vorstellungen formen wollen, dass wir einen Eingriff in die zukünftigen Selbstbestimmungsrechte des Kindes, und damit wäre ein fundamentales Gleichheitsversprechen zerstört, was wir in einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung zu leben beabsichtigen, dass nämlich alle die gleiche Würde haben.
Das Ziel ist gut, aber die Mittel, dieses Ziel zu erreichen, gegen die spricht sich auch Andreas Lohpüdepohl aus vom Deutschen Ethikrat. Ich habe ihn nochmal dazu befragt, was er hält von dem, was ein Forscher aus China gemacht hat. Der hat nämlich offenbar in das Erbgut von Zwillingen eingegriffen, hat es verändert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer ist der wahre Titan? Ja. Die Antwort ist für Olli Kahn natürlich ganz klar. Er selbst. Olli himself. Es ist schließlich sein Spitzname, ne? Olli Kahn, der Titan. Und Olli Kahn, der Titan, der hat ein kleines Problem, und zwar mit einem Hersteller, der Torwarthandschuhe macht. Dieser Hersteller ist aus Baden-Württemberg und dieses Produkt heißt eben auch Titan. Allerdings wird das I geschrieben wie die Zahl 1. Und weil der Olli Kahn das überhaupt gar nicht lustig findet, hat er Titan verklagt. Heute hat die Verhandlung vor dem Landgericht München begonnen und wir haben uns überlegt, kann man denn eigentlich einfach so sich seinen Spitznamen schützen lassen? Funktioniert das? Johannes Döbbelt hat sich mit diesem Fall beschäftigt und auch nochmal mit ein paar Experten dazu gesprochen. Mhm. Also lass uns vielleicht nochmal gucken, was fordert Olli Kahn denn eigentlich genau in seiner Klage?
Also er klagt auf Unterlassung. Also er will, dass dieser Torwart-Handschuhhersteller den Namen Titan nicht weiter verwendet. Und er will auch noch Schadensersatz. 250.000 Euro sind das.
Mhm. Und wie wird das begründet?
Also er sagt, seine Namensrechte seien da verletzt worden. Oliver Kahn wird ja schon ziemlich lange Titan genannt. Das ging so los 2002 während der Fußball-WM in Südkorea und Japan. War aber wohl nicht seine eigene Erfindung, sondern eher einige Medien, die diesen Spitznamen Titan eingeführt haben. Und dagegen sagt aber der Torwart-Handschuhhersteller namens Titan, wir haben diese Marke offiziell eintragen lassen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit. Insofern gehört diese Marke uns.
Und hat Olli Kahn sich diesen Namen Titan auch als Marke schützen lassen?
Nach meinen Recherchen nein. Also ich habe selbst beim Deutschen Patent- und Markenamt nachgeschaut. Diese Markeneintragungen sind ja da immer öffentlich. Zwei Fachanwälte für Urheberrecht haben für uns auch nochmal recherchiert. Wir haben da nichts gefunden. Das heißt, es geht wohl eher um das Recht an seinem Namen, um sein Namensrecht.
Okay.
Wenn dieses Unternehmen in Baden-Württemberg jetzt Oliver Kahn heißen würde, ne? Also der komplette Name, dann wäre die Sache klar, das geht nicht, das ist geschützt durch das Namensrecht von Oliver Kahn. Aber Titan ist natürlich nur ein Spitzname und da wird es dann schon schwieriger. Stefan Dirks, der ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrechte, schätzt das Ganze so ein.
Und da müsste man schon fragen, wird denn eigentlich der Herr Kahn durch die Benutzung der Marke Titan mit einer 1 drin so betroffen, dass man vielleicht den Eindruck gewinnt, die Handschuhe würden von ihm hergestellt oder hätten mit seiner Person irgendwas zu tun. Und da zweifle ich doch ziemlich dran.
Ja, gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit für Oliver Kahn und seine Anwälte. Sie könnten auch mit der sogenannten Verkehrsgeltung argumentieren.
Oh, sehr schönes Wort. Verkehrsgeltung, ja. Was heißt das?
Also laut deutschem Markengesetz ist eine Marke nämlich auch dann geschützt, wenn du sie zwar nicht offiziell eingetragen hast, aber wenn sie Verkehrsgeltung hat. Das heißt in diesem Fall, das Wort Titan müsste dann im Sprachgebrauch eindeutig mit Oliver Kahn verbunden sein. Also deutschlandweit müssen Leute, wenn sie das Wort Titan hören, direkt denken, Klar, damit ist Oliver Kahn gemeint. Problem dabei ist aber, mit Titan kann ja auch zum Beispiel der Titan aus der griechischen Mythologie oder der Saturnmond namens Titan gemeint sein. Und Rechtsanwalt Stefan Dirk sagt, das würde schon sehr schwierig werden, Titan gleich Oliver Kahn vor Gericht zu belegen. Jetzt gerade kommt aber bei uns übrigens die Meldung rein, dass die beiden sich geeinigt haben, wohl die beiden Seiten.
Ach, guck.
Die wollen sich jetzt irgendwie gütlich einigen, also wahrscheinlich außergerichtlich. Mhm. Worauf genau, weiß man aber noch nicht. Die Anwälte bräuchten noch, berichtet die dpa, noch ein bisschen mehr Zeit, um sich dann auf eine entsprechende Einigung dann zu verständigen.
Okay, also das nochmal ganz aktuelle Infos dazu. Lass uns nochmal bei diesen Namen bleiben. Also ich meine, du heißt ja Johannes, ne?
Ja.
Könntest du jetzt deinen Spitznamen markenrechtlich schützen lassen? Also sowas wie Jojo oder keine Ahnung, was für einen Spitznamen du sonst noch hast.
Ja, also theoretisch würde das erstmal gehen. Gibt auch Promis, die das schon gemacht haben. Michael Schumacher zum Beispiel, der hatte schon vor langer Zeit seinen Spitznamen Schumi schützen lassen. Und zwischenzeitlich hatte er dann sogar auch mal einen anderen Rennfahrer, der zufälligerweise ebenfalls Michael Schumacher hieß. Dem hatte er per Anwaltsschreiben verbieten lassen, ebenfalls diesen Schumi-Spitznamen zu benutzen. In meinem Fall mit Jojo hätte ich aber tatsächlich ein Problem, denn es gibt schon ganz viele Marken, die so heißen. Also zum Beispiel einen Klamottenladen oder eine Kosmetikmarke namens Jojo.
Bist du wieder spät dran, ne?
Ja, wär ich spät dran. Und Anwalt Stefan Dirks sagt, das ist ganz oft so, ne, dass solche Markennamen dann einfach schon vergeben sind, gerade wenn das so naheliegende Spitznamen sind. Und man muss auch noch was beachten.
Eine Markeneintragung ist kein Selbstzweck. Das heißt, Sie müssten nach der Eintragung auch wirklich ein Produkt auf den Markt bringen, was Sie mit dem Namen Jojo kennzeichnen. Wenn Sie das nicht machen und 5 Jahre gehen ins Land, dann darf die Marke wieder gelöscht werden.
Ja, das heißt also, dieses Markenrecht, das hilft einem nicht, um einfach irgendjemand anderem diesen Markennamen wegzunehmen, sondern man muss die Marke dann auch wirklich selber benutzen.
Oliver Kahn, der Titan, klagt gegen einen Torwarthandschuhhersteller mit dem Namen Titan, I geschrieben wie die Zahl 1. Oliver Kahn beansprucht diesen Namen für sich, fordert eigentlich Unterlassung und Schadensersatz, aber wie gerade gehört, man will sich dann wohl doch noch außergerichtlich einigen. Johannes Dabbelt, unser Reporter, hatte die frischen Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na Leute, wie sieht's denn aus mit den Zielen, die im Klimaabkommen von Paris festgelegt worden sind? Ja, die UNEP, das ist das UN-Umweltprogramm, die hat heute Zwischenbilanz gezogen und genau diese Frage gecheckt. Ja, also schafft die Welt das, diese Klimaziele zu erreichen? Und die Antwort ist ganz einfach, nö, schaffen wir nicht. Und wie das im Detail aussieht, darüber habe ich mit Georg Ehring gesprochen aus unserer Umweltredaktion. Und wir haben uns erstmal angeguckt, zu welchem Ergebnis denn jetzt diese Zwischenbilanz der UNEP gekommen ist.
Die Zwischenbilanz ist sehr düster. Die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Klimaschutz ist sehr groß und sie wächst sogar. In Paris hat sich die Weltgemeinschaft ja vorgenommen, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten, wenn möglich sogar unter 1,5 Grad. Jetzt haben viele Länder Klimaschutzpläne eingereicht und nach der derzeitigen Klimapolitik sieht es so aus, als ob wir über 3 Grad landen werden. Zahlen dazu: um unter 2 Grad zu bleiben, müsste im Jahr 2030 die CO2-Emission um 13 bis 15 Gigatonnen niedriger sein als nach der derzeitigen Klimapolitik. Bei 1,5 Grad noch viel mehr. Eine Gigatonne ist ungefähr das, was Deutschland jedes Jahr ausstößt. Also es klafft eine ganz, ganz gewaltige Lücke. Die Welt ist also nicht auf Kurs. Spätestens im nächsten Jahrzehnt müssten die Emissionen runter und 2030 auf die Hälfte gesunken sein. Das ist also eine ganz drastische Einsparung, die da gefordert wird.
Und es sieht nicht so aus, als wenn das gelingen würde.
Nein, danach sieht es im Moment nicht aus.
Dann lass uns noch mal auf die einzelnen Länder gucken. Was steht denn dazu im Bericht?
Der Bericht befasst sich nur am Rande mit einzelnen Ländern. Das ist mehr eine Gesamtbilanz. Aber wirft einen Blick auf die G20, also die großen 20 Industrie- und Schwellenländer. Und die verpassen fast alle ihre Ziele. Es gibt nur 3 Länder, die sie übererfüllen. Das sind nämlich Indien, Russland und die Türkei. Überraschenderweise, aber die Überraschung legt sich dann, wenn zumindest 2 dieser Länder, nämlich Russland und die Türkei, sehr, sehr niedrige Ziele haben, bei denen es gar keine Mühe macht, sie überzuerfüllen. Und ganz wenige Länder, die so ungefähr auf Kurs sind. Die EU mit 28 Mitgliedern noch ist nicht auf Kurs und wichtige andere Staaten hinken auch deutlich hinterher. Brasilien ist noch auf Kurs, aber da hat gerade die Regierung gewechselt hin zu einer Regierung, die vom Klimaschutz nichts mehr hält. Die werden dann wahrscheinlich auch zurückfallen.
Hm. Lass uns vielleicht nochmal versuchen, auf Deutschland zu gucken. Also eigentlich haben wir immer einen ganz guten Ruf gehabt, was Klimaschutz angeht, was Umweltschutz angeht, ja. Aber das hat sich geändert. Unter anderem, das wissen wir ja jetzt schon, wird Deutschland ja die selbstgesteckten Klimaziele nicht erreichen.
Ja, das stimmt. In Deutschland gibt es drei Dinge, wo wir hinter dem Klimaschutz hinterherhinken. Das erste ist die Kohleverstromung. An der Kohleverstromung hält Deutschland ja fest, im Unterschied zu Ländern wie zum Beispiel Großbritannien, Frankreich oder jetzt neuestens auch Ungarn. Bundesumweltministerin Svenja Schulze will ja zum Klimagipfel nach Katowice nächste Woche reisen. Und anders als geplant wird sie ohne einen Ausstiegsplan aus der Braunkohleverstromung dorthin fahren müssen. Die Kohlekommission hat sich ja mehr Zeit genommen bis Anfang Februar. Das heißt, Braunkohleverstromung und Kohleverstromung insgesamt ist der große Schwachpunkt Nummer eins. Der zweite Schwachpunkt sind unsere Autos. Die werden nämlich in Deutschland immer größer, immer schwerer. Immer mehr Leute fahren SUVs, die sehr viel Sprit verbrauchen. Und das hat dazu geführt, dass die Reduktion der Emissionen bei Autos komplett ausgeblieben ist. Der CO2-Ausstoß steigt sogar. Und Deutschland ist in der EU stark gegen schärfere Grenzwerte aufgetreten, hat sich damit zum Teil durchgesetzt. Das heißt, es ist noch ein bisschen schlimmer. Deutschland sorgt dafür, dass andere EU-Staaten mit dem Klimaschutz in der Hinsicht auch nicht hinterherkommen. Nummer drei sind unsere Häuser. Die müssten gedämmt werden, weil das Heizen auch sehr große Mengen an Treibhausgase für sehr große Mengen an Treibhausgasen sorgt. Und da hat man immer Förderprogramme in Aussicht gestellt, die aber nie beschlossen. Und im Bundeshaushalt für nächstes Jahr stehen sie wieder nicht drin, also die finanziellen Folgen. Das heißt, auch da patzt Deutschland und deswegen hinken wir sehr stark hinterher.
Aber wo müsste man denn dann mal ansetzen? Also muss die Politik eigentlich mehr Druck ausüben oder muss im Endeffekt die Politik auch mehr unter Druck gesetzt werden? Muss die Industrie mehr tun oder jeder Einzelne von uns oder vielleicht alles zusammen?
Ja, alles zusammen ist schon richtig. Die Politik kann zumindest in den drei Punkten, die ich gerade genannt habe, ja durchaus was tun. Und jeder Einzelne kann das aber auch. Niemand ist gezwungen, einen SUV zu kaufen. Man kann auch das Autofahren unter Umständen bleiben lassen oder ein kleineres Auto. Fahren. Man braucht nicht in den Urlaub zu fliegen. Man braucht auch keinen Braunkohlestrom zu kaufen. Man kann ja Ökostrom kaufen. Das sind natürlich alles Dinge, die der Einzelne machen kann. Die Industrie ist auch gefordert. Die liegt eher im Plan als die Regierung. Und die Regierung muss natürlich die Rahmenbedingungen setzen, dass uns Bürgern der Klimaschutz, auch der freiwillige Klimaschutz, leichter fällt.
Die Zwischenbilanz der UNEP ist ziemlich ernüchternd, denn um das 2-Grad-Ziel von Paris noch bis zur Jahrhundertwende zu erreichen, müssten alle Länder ihre bisherigen Anstrengungen mindestens verdreifachen. Und dieses Ziel wird man wohl eher nicht erreichen. Aktuelle Infos dazu von Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Ganz schön teuer, ey. 8 Kondome, 7 Euro. Okay, dann habt ihr auch ein Markenprodukt. Es geht natürlich auch ein bisschen günstiger. Es gibt auch 100 Stück Kondome für 15 Euro. Ja, und wer bei uns ein Kondom braucht, der geht entweder in den Drogeriemarkt oder in die Apotheke, bestellt online, zack, fertig, los kann's gehen. In Frankreich läuft es prinzipiell auch so, kleine Neuerungen allerdings dann ab Mitte Dezember, 10. Dezember um genau zu sein, dann wird es nämlich in Frankreich Kondome auf Rezept geben. Hülala, das ist der Plan der französischen Gesundheitsministerin Agnès Buzyn. Klingt interessant und da wollen wir natürlich mehr zu wissen. Und mehr dazu sagen kann uns Marcel Wagner, das ist unser Korrespondent in Paris. Marcel, wie soll denn das Ganze ablaufen? Also ich gehe dann zum Arzt, auch als Frau, und kann dann irgendwie sagen, hallo, hier können Sie mir bitte Kondome verschreiben?
Ja, ist wohl so, dass sich tatsächlich jeder ab dem 10. Dezember zum Arzt begeben kann, also auch Frauen, und sich da Kondome verschreiben lassen können. Die hohe Medizinbehörde hier in Frankreich, die dafür zuständig ist, eben zu urteilen, was von Krankenkassen übernommen wird und nicht an Medikamenten, hat jetzt eben sich das Ganze nochmal angeschaut und gesagt, okay, Kondome sind eigentlich tatsächlich aus medizinischer Sicht ein medizinisches Mittel und deshalb sollen sie künftig auch auf Rezept zu haben sein, heißt also für alle, für jeden, für Männer und für Frauen.
Und die sind dann wirklich kostenlos?
Ja, auf Rezept. Also man geht dann wirklich wohl zum Arzt, sagt, ich habe den und den Bedarf. Also so genau weiß man das jetzt auch noch nicht. Ja. Aber offenbar kann man dann zum Arzt gehen und kann eben sagen, naja, ich habe den und den Bedarf, ich brauche so und so viel. Und dann kriegt man ein Rezept und dann kann man sich eben diese Kondome kaufen. Wohlgemerkt nur von einer bestimmten Marke. Das sind eher so Generika unter den Kondomen, also eher die günstigeren. Eine günstige Kondommarke, die aber wohl im Test für gut befunden worden ist. Und wenn man sich die dann kauft, dann kann man sich eben mit dem Rezept tatsächlich das Geld dafür zurückerstatten. erstatten lassen.
Ah, okay, so rum wird es dann auch laufen, verstehe. Das heißt, es gibt keine besonderen Voraussetzungen, also was jetzt Gesundheit angeht oder so, ne?
Nee, die Ministerin hat das heute im Radiointerview eben so verkündet. Das war auch ganz neu, ist eine ganz neue Entscheidung. Sie hat dann irgendwann zwischendurch mal gesagt, dass man eben dann zum Arzt gehen könne und wenn man eine bestimmte Risikogruppe sei. Und dann hat sie sich aber selbst wieder revidiert und hat gesagt, nee, eigentlich nicht, also eigentlich alle. Also zunächst hat man mal gedacht, okay, ist vielleicht nur für bestimmte Gruppen oder man weiß es nicht so genau. Aber nach dem Interview ist dann doch irgendwie klar gewesen, nee, sie meint tatsächlich alle. Also man braucht keine bestimmten Dispositionen oder Krankheiten oder irgendwas.
Was ist denn jetzt der Grund für diese Aktion? Warum macht man das in Frankreich?
Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass in Frankreich eben die AIDS-Ansteckung immer noch relativ hoch ist. Sie hat gesagt, dass es ungefähr 6.000 Neuinfektionen im Jahr gibt. Das ist so verglichen mit Deutschland. Da habe ich die Zahlen von 2016 gesehen, muss man sagen, dass in Frankreich das dann tatsächlich doppelt so viele Neuinfektionen sind wie in Deutschland. Und sie hat heute auch nochmal gesagt, dass rund 1.000 Menschen unter 25 sich jedes Jahr mit AIDS anstecken. Also diese Zielgruppe scheint da besonders im Fokus zu sein. Und denen will man eben einfach entgegenkommen, indem man Kondome, die ja manchmal auch nicht gerade ganz günstig sind, eben dann umsonst macht.
Wem will man denn besonders damit ansprechen? Also ich meine, du hast ja eben schon gesagt, ne, klar, richtet sich eigentlich an jeden, aber gibt es vielleicht doch zum Beispiel eher jüngere Menschen, die sich eben von dieser Aktion angesprochen fühlen sollen?
Ja, tatsächlich. Also genau diese Gruppe der unter 25-Jährigen soll wohl besonders angesprochen werden. Da hat die Ministerin auch nochmal gesagt, es gibt eben Studien, die zeigen wohl, dass die Jugendlichen in Frankreich eigentlich ganz gut aufgeklärt sind, auch was AIDS-Prävention angeht. Also dass sie eigentlich wissen, wie wichtig ein Kondom ist und deshalb meistens sogar beim allerersten Geschlechtsverkehr ein Kondom benutzen. Und dann gibt es aber wohl eben Untersuchungen, die zeigen, dass es aber oft der Fall ist, dass die Jugendlichen dann bei den nächsten Sexualkontakten irgendwann so ein bisschen müde werden und keine Kondome mehr benutzen. Und da genau will man jetzt dem entgegenwirken und will sagen, guck mal, es kostet doch noch nicht was, holt euch doch die Kondome und benutzt sie auch beim zweiten oder dritten Sexualkontakt, um eben die AIDS-Gefahr einzudämmen.
Marcel, und in Frankreich kauft man die Kondome eher in der Apotheke, eher in der Drogerie? Wie läuft's da?
Also es gibt in Frankreich witzigerweise noch viel mehr Kondomautomaten als in Deutschland. Ist in Deutschland ja eher so in manchen Kneipen oder mal auf der Autobahn Gaststätte. Die findet man hier noch deutlich öfter. Allerdings gibt es hier in Frankreich nicht so günstige Drogeriemarktketten wie in Deutschland. Das heißt also, hier muss man die meistens eher in der Apotheke kaufen. Und das ist dann in der Tat, sind sie hier ein bisschen teurer als in Deutschland. Also das auch nochmal ein Grund dafür vielleicht, dass man sagt, gar nicht schlecht, wenn wir den Kosten übernehmen.
Was ich mich noch gefragt habe, könnte es nicht auch vielleicht sein, also wenn man jetzt eben so ein Rezept dafür haben möchte. Das ist, also ich meine, es braucht ja so eine gewisse Hemmschwelle, vielleicht doch bei dem einen oder bei der anderen, um eben zum Arzt zu gehen und zu sagen, ja, ich hätte das jetzt gerne. Also warum gibt man das Rezept nicht einfach so raus oder beziehungsweise warum macht man es nicht einfach kostenlos?
Ja, das ist auch eine gute Frage, die ich mir unter anderem auch gestellt habe. Vielleicht ist das so ein bisschen, dass man sagt, so in der Analogie zur Pille macht man das. Auch bei der Pille ist es ja so, dass eben Frauen da heute zum Arzt gehen müssen. Da sind natürlich die medizinischen Implikationen nochmal ganz andere als beim Kondom. Aber vielleicht hat man einfach gesagt, naja gut, Frauen haben sich bis jetzt auch überwunden, sind zum Arzt gegangen und mussten nach der Pille fragen. Also dürfte es ja gar nicht so schwer vielleicht für junge Menschen zu sein, auch zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich will Kondome haben. Also die Hintergründe weiß man noch nicht. Muss man jetzt vielleicht auch einfach mal ein bisschen abwarten, bis tatsächlich die ersten Rezepte verteilt sind und dann kann man mal die Leute fragen, was sie davon wirklich halten. Ist ja erst am 10. Dezember der Fall.
Marcel, wir werden dich natürlich drauf ansetzen und dann bestimmt noch mal in ein paar Wochen mit dir sprechen. Dann kannst du uns vielleicht sagen, wie diese ganze Aktion angenommen worden ist. Vielen Dank erstmal an dich.
Aber klar doch.
Für diese Infos zu den Kondomen, die man jetzt bekommt ab dem 10. Dezember in Frankreich auf Rezept. So sieht's aus. Und das war das Update für heute Abend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Johannes Döbbelt und ich sagen auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüssikowski, bis morgen 18 Uhr. Sonja Meschkat, mein Name.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.